darauf hingewiesen, dass der Internationale Literaturpreis sich über die Jahre zu einem der renommiertesten Literaturpreise in Deutschland entwickelt hat. Dass es diesen Preis gibt, ist aber nur deshalb möglich, weil es in Deutschland sehr viele Verlage gibt, die internationale Literatur übersetzen. Und zu denen gehört insbesondere auch der in München ansässige Verlag A1. Und ich freue mich, vom A1 Verlag Inge Holzheimer im Publikum begrüßen zu dürfen. Wir dürfen nicht anfangen, ohne das gemacht zu haben.
Wo ist die?
Inge, da. Ah. Michel Krüger, guck, damit haben wir ein Münchner Verleger-Triumvirat zusammen. Michel Krüger, Antje Kunstmann, Inge Holzheimer. Da sagt einer, nicht Berlin sei die schönere Stadt. So, diejenigen von Ihnen, die vorhin die Lesung mitbekommen haben von Ivan Vladislavich und Thomas Brückner, erinnern Sie sich vielleicht, es wird geschildert, wie an diesem einen besonderen Tag im Leben des Erzählers Neville Lister er den Fotografen Saul Auerbach begleitet und es entstehen zwei Fotos in der Literatur. Aber dann plötzlich schaut man sich in der Welt um und entdeckt, diese Fotos gibt es fast ja wirklich. Und das hat mit der besonderen Genese dieses Buches Double Negative zu tun. Denn es ist genau wie das Buch von Valeria Luiselli, das wir am Anfang gehört haben, Teil eines Ausstellungsprojektes. Und es ist in keinster Weise so veröffentlicht worden, sondern in ganz anderer Form. Können Sie uns bitte erzählen, Ivan Vladislavich, was die Ursprungspublikationsform war?
Natürlich. Das Buch ist 2005, 2006 erschienen, als David Goldblatt eine Auswahl seiner Bilder in Johannesburg zusammenstellte. Er ist ein bekannter Fotograf. Er nimmt seit den späten 1940er Jahren Bilder auf. Er wollte seine Arbeiten zu Johannesburg für eine Publikation zusammenstellen und er fragte mich, ob ich etwas für den Katalog schreiben würde. Es sollte so eine Art Essay für den Katalog werden. Ich hatte schon mal für ihn gearbeitet und ich habe gedacht, ja, ich werde was Ähnliches machen dieses Mal. Und ich war damals eigentlich gerade dabei, einen Roman zu planen und ich wollte den Roman nicht zur Seite legen, um dann eine Kritik der Fotografie zu schreiben, fragte ihn also, ob es in Ordnung wäre, wenn ich etwas Fiktives schreiben würde. Ich hatte eigentlich den Roman im Kopf. Ich wollte eigentlich einen kurzen Text schreiben, der dann durchaus im Rahmen des Kataloges gelesen werden könnte. Das war sozusagen der Hintergrund. Und das hatte ich im Kopf, als ich gearbeitet habe. Das sind ganz kleine Fotokopien, die ich hier mitgebracht habe. Die mich erinnern sollten sozusagen und Grundlage für das Buch werden.
Zu David Goldblatt, der große Dokumentarfotograf Südafrikas. Und es gibt eine Stelle in dem Buch von Ivan Vladislavich, wo er sagt, er hat im Grunde genommen zwei Motive, Menschen und Gebäude. Bitte.
Ja, das ist Goldblatt. Menschen an ihren Orten zeigen, darum geht es. Es gibt Fotografen, die das eine oder das andere gut machen. Die einen fotografieren gut Orte, die andere fotografieren gut Menschen. Er aber ist wirklich genial, denn er zeigt die Menschen da, wo sie leben. Und das schafft natürlich eine enorme Dynamik zwischen beidem. Wie prägen die Menschen die Orte, an denen sie leben? Wie prägen die Orte die Menschen? Er hat mir also diese Bilder gegeben, diese kleinen Bildchen. Und wenn man als Autor mit visuellem Material arbeitet, möchte man ja nicht nur Illustrator sein. Ich habe also permanent eine Distanz gewahrt. Manchmal habe ich mich auf diese Bilder bezogen, manchmal nicht. Manchmal wollte ich sie nicht mal anschauen, denn ich wollte nicht einfach nur hingehen und die Bilder beschreiben. Dann beschloss ich, dass die Bilder, die Auerbach im Buch nimmt, Erinnerungen an Goldblatts Bilder sein sollten, Reminiszenzen, aber keine Beschreibungen darstellen sollten. Ich wollte die Atmosphäre der Goldblatt-Bilder rüberbringen. Und im Roman werden diese beiden Bilder beschrieben, die wir hier auch in der Lesung gehört haben. Und ich habe nach der Vollendung des Romans diese Bilder noch einmal angeschaut und festgestellt, ich habe sie sehr genau beschrieben. Hier haben wir Mrs. Ditton im Buch. Ja. Sie heißt Mrs. Ditton im Buch, aber sie hat keinen Namen, keinen wirklichen, oder ihr Name wird nicht gesagt. So, das lag jetzt genau auf dem Bild. Ja, sie verschwindet hier irgendwie. Gut, dann sagen wir, das ist das Gespenst, der Geist von Mrs. Ditton. Ja. Das war für mich eine faszinierende Lektion. Wie funktioniert das Unbewusste? Wie soll man das rüberbringen? Ich wollte wirklich kein Bild beschreiben.
Beschrieben?
Nein, ich habe mit Fotografen gearbeitet, aber ich habe niemals eine Bildkritik geschrieben. Ich habe über Architektur geschrieben und über Stadtplanung, aber ich habe niemals einen Essay oder Ähnliches über Fotografie geschrieben. Ich habe aber mit anderen Fotografen bereits gearbeitet, vor Goldblatt. Nicht als Autor, sondern eher um etwas Ergänzendes beizutragen zum Katalog. Ich habe mich also nicht unmittelbar mit der Arbeit auseinandergesetzt, sondern eher mit den Themen, die aufgegriffen werden, mit den Räumen.
Sehen. Sie haben ja gerade gesagt, wie das Unterbewusstsein wirkt. Wir sehen diese ältere Frau in ihrem großen Armsessel, dieser Schrank, diese Vitrine, von der im Text gesagt wird, sie könnte in ein Warenhaus reinpassen. Aber wie konnte es passieren, dass sie den Vogel ausgelassen haben?
Well, I left out the bird because.
Nun, ich habe den Vogel ausgelassen, weil ich ja das Bild nicht beschreiben wollte. Als ich hinterher das Bild angeschaut habe, dachte ich, ja, wenn ich den Vogel gesehen hätte, dann hätte ich diesen Vogel in den Roman reingeschrieben, weil ich das aber genau nicht wollte. Natürlich habe ich mich an bestimmte Details erinnert, wie zum Beispiel der Schrank, die Kommode. Das ist etwas, was sich im Roman auch findet. Oder auch die Beschreibung der Stühle mit diesen Fäusten dort. Das ist durchaus sehr ähnlich wie die Stühle, die man sieht. Aber der Vogel im Vogelkäfig, viele, die das Bild sehen, sagen, ja, da steht ein Käfig auf der Kommode. Aber ich habe ihn eben nicht aufgenommen, weil ich ihn nicht vorher sah. Und dann gibt es dieses satirische Element, diesen Vergleich mit der Kanne auf der Kommode. Auch das sieht man ja hier sehr schön. Da gibt es so eine Kanne oder so einen Humpen mit einem Gesicht drauf. Erstaunliche Ähnlichkeit. Das ist interessant, denn das Bild konstruiert sich eigentlich so, dass es Goldblatt sehr nah ist. Gleichzeitig haben wir hier keine Analogie der Bilder, aber wir finden doch Elemente einer solchen Beschreibung, die sehr ähnlich sind wie die Arbeit von Goldblatt. Aber es ist ähnlich wie das, was ein Fotograf vielleicht fotografieren würde, wenn er sagte, eine Frau, zwei Kinder.
Die Frage auf, wie Goldblatt darauf reagiert hat, ergibt einen Katalogtext in Auftrag und bekommt einen ganzen Roman, Zum Dank. Die Frage ist, sei aufgeschoben, weil das Spiel wird weitergehen. Wenn wir über Details sprechen, müssen wir unbedingt auf eines zu sprechen kommen, auf den Namen dieses Fotografen, das Alias von David Goldblatt im Buch Saul Auerbach. Der Name Auerbach erinnert uns natürlich unmittelbar an Erich Auerbach, der 1982 geboren, hier in Berlin, Tiergarten. 1882, danke. 1882 natürlich. Hier geboren ist, in Berlin, Tiergarten, hier zum französischen Gymnasium gegangen ist, der Bibliothekar in der preußischen Staatsbibliothek gewesen ist und vor allen Dingen natürlich einer der großen Romanisten seiner Zeit. Er musste vor den Nazis fliehen, ging nach Istanbul, lehrte da europäische Philologie und veröffentlichte sein Hauptwerk Mimesis, dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur.
Ein Buch ohne eine Fußnote.
Aber eine gigantische Fußnote zur europäischen Literatur.
Ja, das ist das Wichtige, ist, was mir auch im Zusammenhang der Bilder aufgefallen ist. Auerbach hatte im Exil keine Bibliothek. Es gab keine romanistische Bibliothek in Istanbul, sodass er dieses gewaltige Buch sozusagen ohne jede Referenz schreiben musste. Erst die späteren Ausgaben haben dann die Fußnoten sozusagen nachgeschrieben. Aber Auerbach selber, und das sind die, ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen, es gibt ja Briefe mit Walter Benjamin, wo er versucht, die Wissenschaftlichkeit von Mimesis durch den Erhalt von Fußnoten aus Deutschland noch bis 1939 zu kriegen. Übrigens, wer das Buch nicht gelesen hat, Mimesis, sollte es mal lesen.
Sie haben es offensichtlich gelesen. Welche Bedeutung hat Erich Auerbach für Sie, dass Sie Ihre Hauptfigur nach, oder eine Hauptfigur nach ihm benennen?
Ja, yeah, well, I mean, I obviously wanted the...
Nun, ich wollte natürlich die Referenz an Auerbach. Nicht, weil ich hier eine Parallele ziehen wollte zwischen einer Figur im Buch und Auerbach. Aber es gibt doch eine ganze Menge Referenzen. Benjamin, Auerbach, Adorno, die Denker, die wichtig waren für linke Intellektuelle und Künstler in den 1980er Jahren. Also für die Zeit, die gerade am Anfang des Romans eine Rolle spielt. Es ist so eine Art Hintergrund oder Kulisse für die Reflexionen im Roman. Es ist so eine Art allgemeiner kultureller Bezug. Und Sie wollten ja auch wissen, wie David Goldblatt reagiert hat. Er war sehr großzügig. Soll ich das beantworten? Wir reden nachher noch über das Projekt, was danach kam.
Also Goldblatt gesagt hat zu seinem Buch.
Well, you know, he was.
Er war sehr großzügig und er fand das auch sehr spannend. David hatte vorher schon mit Autoren gearbeitet. Eigentlich fühlt er sich immer wohler, wenn er mit Schriftstellern arbeitet, als wenn er mit anderen Künstlern arbeitet. In den 1970er Jahren gab es da auch schon Beispiele. Und wenn er über den Einfluss der Fotografie spricht, dann bezieht er sich sehr oft auf literarische Einflüsse. Er liest viel, er ist sehr interessiert am Schreiben. Und er war überrascht. Er war auch geschmeichelt. Er hat im Grunde ein gutes Geschäft gemacht. Er hat einen Katalogbeitrag erwartet und kriegte dann einen ganzen Roman, ja. Aber dann stellte sich auch die praktische Frage, wie publiziert man sowas? Wie publiziert man einen Roman und einen Fotoband zusammen? David hat den Status in der Welt der Fotobände, die es möglich machte, eine Lösung zu finden. Und so waren die beiden Projekte möglich. Wir haben ursprünglich gedacht, dass wir so eine Art Kompromiss finden, beides irgendwie in beidem Buch, also vielleicht ein Paperback in großem Format, etwas, was ein bisschen größer wäre als ein Roman normalerweise und dann aber gleichzeitig etwas kleiner als ein Fotoband, aber wir haben keine Lösung gefunden und dann hat von Houghton vorgeschlagen, dass wir zwei Bände in eine Packung packen. Und wurde das dann als Essay oder als Roman bezahlt? Ich habe gar kein Geld bekommen.
Extra.
Aber über die Höhe schweigt er sich natürlich aus, wie jeder gute Verleger. Ivan Vladislavich ist bekannt als Meister des beiläufigen Erzählens. Und in dieser Beiläufigkeit bekommen wir in diesem Roman über diese Geschichten der Fotografien einen Einblick in die Geschichte Südafrikas. Auch natürlich in die politische Dimension dieser Geschichte. Dieses Bild, was wir jetzt hier vor uns sehen, das ist ja, Sie haben gehört, es sind zwei Bilder gemacht worden. Das eine, das Parallelbild von einer schwarzen Frau mit zwei Kindern, ein drittes Kind ist ihr gestorben, weil sie im Winter die Hütte geheizt hat mit so einer Heizpfanne, die giftige Gase ausstößt. Die einzige Möglichkeit für sie, damals diese Hütte zu heizen, also die soziale Realität, die politische Wirklichkeit in Südafrika wird dargestellt. Und auch hier, ich meine, das ist natürlich, vielleicht war das auch der Grund, weil dass der Autor diese allzu deutliche Metapher außen vor lässt, diese weiße Frau, die sozusagen wie in einem goldenen Käfig sitzt, ja, der Vogel, der eigentlich in diesen Käfig hier reingehört. Das Buch hat drei Abschnitte. Der erste spielt in den 80er Jahren, wo das Foto gemacht wird, also auf dem Höhepunkt der Apartheid. Der zweite Teil spielt kurz nachdem das Apartheid-Regime abgewählt worden ist. Der dritte Teil spielt in der Gegenwart. Es wird mehrfach im Buch der Vergleich zu einer Zeitmaschine benutzt. Thomas Brückner, man braucht nur einen Blick werfen auf die Liste der von Ihnen übersetzten Autoren. Ngugiwa Thiong'o, Abdulrazak Gurnah, Helon Habila, um zu sehen, sie übersetzen unterschiedliche, das sind ganz unterschiedliche Autoren mit ganz unterschiedlichen Sprachen und Werken. In dem Buch von Ivan Vladislavich haben sie es im Grunde genommen auch mit drei verschiedenen Sprachen zu tun, weil das Sprachen aus drei verschiedenen Zeitschichten sind. Wie übersetzt man Zeit?
Nächste Frage. Kann ich schlecht sagen. Erstens, weil für mich das Übersetzen ein Prozess ist, der in mehreren Stufen abläuft. Wie bei jedem anderen Übersetzer auch, vom ersten Lesen bis dann eben hin zum Manuskript, dass man dann glücklich und in Erwartung eines kleinen Salärs dem Verlag überantwortet. Aber dazwischen, in diesen vielen Phasen des Schreibens und Wiederschreibens und Überarbeitens, kriecht man natürlich so in das Buch rein, mhm, und in die Figuren. Und man entwickelt im Laufe der Zeit, je öfter man das tut, eine, wenn man Glück hat, ziemlich genaue Vorstellung von dem, was da passieren muss. Ob man dann in der Lage ist, das sprachlich umzusetzen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Aber, und so ist das mit Zeitübersetzen auch. So, man hat natürlich vor Augen und im Hinterkopf und im Bauch, und im Herzen und weiß ich wo, eine Vorstellung von der Zeit, in der der jeweilige Abschnitt dieses Buches, also der erste, der zweite, der dritte Teil, spielt. Und man kennt auch bestimmte Äußerungs- oder Entäußerungsformen, die in der Normalität, in der Wirklichkeit in dieser Zeit gang und gäbe waren. Ja, ja. Es ist also immer ein Übersetzen auch von Zeit und von etwas Kulturgeschichtlichem, was da erfolgt.
Hat denn, auch an Ivan die Frage, hat denn sich die Sprache erheblich verändert vor und nach der Apartheid?
Certainly. Gewiss. Wenn Sie sich mal das Feld der Sprache in der Zeit der Apartheid anschauen, da gab es zwei Amtssprachen, Englisch und Afrikaans, also die Sprachen der Weißen. Und die afrikanischen Sprachen, die lokalen Sprachen wurden marginalisiert und es gab einzelne Radiosender, besondere Sender, besondere Schulen und so weiter. Im öffentlichen Raum gab es sie nicht. Aus dem gemeinsamen öffentlichen Raum waren sie verbannt. Und das Gute, vor allen Dingen auch das Gute nach dem Ende der Apartheid war, dass man viel mehr Akzente, Sprachen, Versionen im gemeinsamen öffentlichen Raum hört. Und klar, denn Sprachen ändern sich, die Nutzung von Sprachen ändert sich. Wir haben unterschiedliche Betonungen, wir hören nicht mehr nur noch Standard-Englisch und ja.
Gesprochene Sprache sprechen, was ich auch sehr gelungen finde an Ihrer Übersetzung. Man hat von Anfang an den Eindruck, Neville Lister erzählt einem das persönlich. Also sehr nah dran an gesprochener Sprache. Es gibt ja auch sehr viele Dialoge.
Das liegt daran, dass ich laut sprechend übersetze.
Ah ja.
Ja, auf- und abgehend mitunter. Weil Alvins Sprache ja auch einem bestimmten Rhythmus folgt, sehr relativ bedächtig. Also es gibt viele andere Autoren, die viel hektischer sind in ihrem Sprachduktus, im Rhythmus, wo das alles viel schneller geht. Das ist bei ihm sehr genau abgewogen und sehr genau und ruhig gesetzt dann auch. Und so, dann geht man eben im Zimmerchen auf und ab am Schreibpult und wenn der Rhythmus stimmt, dann kann man den Satz auch aufschreiben.
Was mich interessieren würde noch ist, in der Rezeption dieses Buches in Südafrika wurde das als ein besonders sozusagen europäisch infiziertes Buch angesehen oder las man das als ein ganz spezifisch südafrikanisches Buch?
Ich erinnere nicht, dass ein Rezensent über eine europäische Dimension gesprochen hätte, obwohl sie natürlich da ist, auch als intellektueller Rahmen des Erzählers. Aber diese Figur mit dieser Bildung hätte genau diese kulturellen Referenzen ohnehin. Und selbst wenn es dieses europäische Element gibt, klingt es ja nicht weniger afrikanisch. Wir haben oft es ja mit hybriden Rahmen zu tun. Und ich glaube nicht, dass es hier irgendwie eine Beschränkung innerhalb eines bestimmten Raumes, lokal, regional, kontinental, geben müsste. Also man hat es nicht diskutiert.
Nur auf die deutschen Verweise hinweist, zum Beispiel die Referenz zu Günter Eich und so weiter. Das sind ja alles keine Namen, die normalerweise in Südafrika eine bedeutende Rolle spielen, nehme ich mal an, nicht einmal unter den Immigranten. Sodass ich dachte beim Lesen, übrigens, wenn ich das in Klammern mal sagen darf, das ist ein ganz wunderbares Buch. Hat das schon mal jemand, hast du das gesagt?
Eingangs. Wieder, aber führe das noch ein bisschen aus, du bist ja ein Jurymitglied.
Ich dachte plötzlich manchmal beim Lesen, vielleicht ist das sogar viel mehr ein Buch für uns, um uns Südafrika zu erklären, als ein Buch, was sozusagen von dem ganzen kulturellen Framework sozusagen als ein südafrikanisches Buch verstanden wird. Bei uns gab es ja nur wenige jüngere Autoren aus Südafrika, die hier eine Leserschaft gefunden haben. Und da war auch diese Bifurkation. Auf der einen Seite sozusagen das Afrikanische, das Erzählen, das authentische Erzählen und auf der anderen Seite diese doch sehr reflektierte, theoretisch ambitionierte Erzählweise mit vielen Referenzen in die deutsche Geistesgeschichte, also von Benjamin bis sonst wohin, sodass ich immer dachte, also eigentlich hat der Autor dieses Buch für mich geschrieben und nicht für die Südafrikaner.
Well, I would say this author wrote the book.
Ich würde sagen, der Autor hat das Buch auch für Sie geschrieben. Ich würde sagen, dass die Erwartung, dies ist nicht ein südafrikanisches Buch, weil bestimmte Elemente fehlen, die Wahrnehmung ändern. Und ich wollte ja genau eben nicht ein typisches Buch schreiben. Welche Boxen wären das denn? Was würde man denn abhaken zum Thema Afrika? Nun, ein afrikanisches Buch wäre vielleicht nicht voller Referenzen an die Erste Welt. Oder Referenzen, die deutlich machen, dass hier in erster Linie geschrieben wird für eine südafrikanische Leser- und Leserinnenschaft, die eben genau solche Texte, diese Texte lesen. Mir gefällt eigentlich durchaus die Idee, etwas zu erklären, indem ich schreibe, etwas deutlich zu machen für mein Publikum. Und die Romane, die in den Apartheid-Jahren geschrieben wurden, versuchten immer wieder Südafrika zu erklären. Das ist aber nicht das, was ich will. Ich möchte, dass die Menschen in anderen Ländern die Bücher, die ich schreibe, lesen, genauso wie meine Leser vor Ort sie lesen.
Über den Prozess, der in Südafrika sich halt in den letzten 30, 40 Jahren vollzieht. Thomas Brückner hat gesagt, eine Qualität des Buches sei seine Langsamkeit. Mhm. Der Detailreichtum, mit dem das geschildert wird. Und das Buch schildert Prozesse. Es erzählt das Erwachsenwerden dieses Mannes, Neville Lister, von dem es heißt, er ist aus dem Tritt gekommen, und diesen drei Stationen entwickelt er sich hin zu jemandem, der auch eine Art von Werkschaft, der auch was zu sagen hat, der in irgendeiner Art mit der Welt kommunizieren kann. Und ich habe gedacht, das Buch sendet mir in Bezug auf Südafrika das Signal aus, wir sind in einem Prozess, wir machen es schön langsam. Die Welt will sozusagen Ergebnisse sehen, und zwar schnell und vorzeigbar, aber das haben wir nicht. Das gibt's nicht. Gerade in der Literatur bieten wir das nicht an.
Aber auf der anderen Seite, um Ivan recht zu geben, ich habe noch nie in einem nicht-deutschen Roman ein Hinweis auf Günter Eich gefunden.
Nee. Das stimmt, ja.
Und das finde ich toll. Ihr kennt hier schon kaum noch jemanden, außer wir alten Leute. Ja. Plötzlich kommt, und das finde ich interessant, dass das Buch sozusagen auf zwei Ebenen gelesen werden kann. Auf einer Ebene, die eine sehr präzise Bewusstseinsgeschichte einer Revolution erzählt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es eben auch eine intellektuelle Geschichte.
Ja.
Und das darf man, ich glaube, das darf man, das muss man sehen, um die Qualität des Buches wirklich zu mögen.
Absolut.
Oder das ist das, was mich an dem Buch so fasziniert hat.
Abgesehen davon, dass die Geschichte schlichtweg faszinierend ist.
Ja. Ja?
Machen wir noch einen letzten Schritt. Das hat zwischen Ihnen und David Goldblatt auf die Art und Weise wunderbar und ungewöhnlich angefangen. Aber es ging, nachdem man diese Box gefunden hat, noch weiter. Das Projekt nahm einen nächsten Schritt. Dieser Fotograf, den Sie erfunden haben, Neville Lister, der den aus der Realität entliehenen David Goldblatt, entliehenen Saul Auerbach, darstellt, der ist jetzt plötzlich in die Realität zurückgekehrt. Neville Lister hat Fotografien gemacht. Wie ist das denn? Wie ist das vonstatten gegangen?
Yeah. Well, David was approached.
Ungefähr als das Buch erschien, wandte sich jemand an David. Bloomberg und Chandrin. Nämlich ein Künstlerduo, die machen Ausstellungen, produzieren Bücher, und sie wollten eine Ausstellung machen mit dem Titel Alias für Polen. Und die Idee war, dass sie Fotografen und Schriftsteller bezahlen und eine Geschichte entwickeln mit einem Protagonisten, der ein Fotograf ist und der dann diese Figur beleben würde und Foto machen würde. Und David fragte, ob ich mit ihm zusammen an diesem Projekt arbeiten würde. Und wir haben das dann durchgesprochen. Und dann haben wir tatsächlich einen Fotografen entwickelt. Die meisten Duos begannen bei null. Und wir haben tatsächlich dann einen Fotografen erfunden. Und haben dann gesagt, okay, David ist Lister, dieser junge Mann, der einen Mentor sucht. Und im zweiten Teil des Buches ist es ja so, dass Neville Lister Bücher schreibt, Briefe schreibt, die nie verschickt werden. Und diese Briefe sind immer zurückgekommen, weil die Adressen nicht lesbar waren oder falsch waren. Und Lister sammelt also diese Briefe und gibt dann David solche Briefe. Das sind Luftpostbriefe. Ich weiß nicht, ob Sie diese altmodische Technologie noch kennen. Und ich habe David diese Briefe und Formen gegeben. Und Formulare. Hier zum Beispiel ist ein Formular zur Entlassung aus dem Gefängnis. Und ja, er erfindet eben diese Figur, Lister, und sucht nach den Adressen. Und nimmt einfach Bilder, wie zum Beispiel dieses hier in Göttingen aufgenommen, vom Bahnhof. Hier noch ein anderes Bild, das ist aber nicht ins Buch dann aufgenommen worden. Das ist aus Landsberg, Südafrika.
Seiner Arbeit Mauern und Zäune fotografiert.
The only mistake you made, der einzige Fehler, den Sie gemacht haben, ist, dass Sie in Göttingen eine Geiststraße vermuten.
Nein, nein, nein. Nein, nein, diese Briefe.
You think that was a poor guess?
Nee, falsch geraten.
This is what happened with these.
Diese Briefe und David Listers Bilder sind dann in eine Ausstellung eingeflossen. Ich habe jetzt keine Bilder von der Ausstellung, aber das vermittelt Ihnen einen Eindruck. Hier sieht man den Galerieraum, die Briefe und die Fotografien wurden zusammen gezeigt. Und das habe ich dann aufgegriffen in meinem nächsten Roman. Ein dokumentarisches Buch ist also zu einem Roman geworden, der dann wieder dokumentarisch wurde, der dann wieder Fiktion wurde. Aber das ist einzigartig.
Was haben Sie daraus gezogen? What kind of insight did you gain from it?
Die Erkenntnis, die er gezogen hat, ist, dass er in Zukunft heißt Ivan Borges Vladislavic.
Und wieder von dir bei Hansa verlegt wird.
Yeah. So that was that project. I'm not going to say what I learned from it. It's not my.
Kurze Entschuldigung der Dolmetscherin, wir haben unheimlich viele Nebengeräusche und es ist sehr schwer zu extrahieren, was dort auf der Bühne gesprochen wird. Deswegen ist die Verdolmetschung streckenweise leider lückenhaft.
Davon überzeugt haben, dass es ein faszinierendes Buch ist, das aus einem einmaligen Projekt hervorgegangen ist, dann sei zum Schluss Tadjou Cole zitiert, der Träger des internationalen Preises, des internationalen Literaturpreises des Jahres 2013, hat das Vorwort zum Roman von Ivan Vladislavich geschrieben. Und darin heißt es, das Buch käme daher in einer Sprache so funkelnd und feinkörnig wie ein Silbergelatineabzug. Das ist ein literarischer Silbergelatineabzug. Vielen Dank, Thomas Brückner, dass Sie uns den so ins Deutsche entwickelt haben. Danke. Vielen Dank, Ivan Vladislavich. Vielen Dank, Michael Krüger.